Achterbahn und Anker.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Auftakt Achterbahn und Anker. Das ist hier unsere Startsession mit euch. Ihr seid in unserem Feierabend mit dabei. Und damit ihr wisst, wer hier eigentlich sitzt und für euch spricht, stellen wir uns mal kurz vor. Und die liebe Lisa, die hier mit mir ist,
dann. Schön. Ja, cool. Auch von mir, hallo. Der Fulle und ich, wir hängen hier gerade im Zoom rum. Danke für den schönen Jingle erstmal. Den hat der Fulle geschnitten und eingespielt und Soundsamples gemacht. Der hat sich schon mal sehr gut an. Er war sehr laut, aber vielleicht war das auch nur für mich so. Aber wie du ja schon gesagt hast, ist das heute Startsession. Das bedeutet, wir werden die kleinen Kinks und die kleinen Unebenheiten in den nächsten paar Episoden hoffentlich noch ein bisschen austarieren und ausbügeln können. Und jetzt habe ich ganz viel geredet und noch überhaupt gar nicht über mich gesprochen. Aber reden ist auch so ein bisschen meine Kernkompetenz. Ich gehe mal davon aus, deswegen sitze ich hier. Ich bin Lisa. Ich habe so überhaupt gar nichts mit Theologie zu tun. Nee, das ist falsch. Ich habe zumindest kein Theologie studiert. Ich habe aber studiert, und zwar Kunstgeschichte, Medienwissenschaft und Germanistik. Das hört sich erstmal ganz schön wild an. Aber das bringt mich an den Punkt, dass ich relativ firm bin, was so gesellschaftliche Analysen angeht, was so grundphilosophische Fragen angeht. Und das diskutiere ich und bespreche ich ganz gern. Ich sitze nicht wie Fulo in Mannheim, sondern bin in Karlsruhe zu Hause. Bin ja tatsächlich auch aufgewachsen, war dann aber für Studium und Auslandsaufenthalte und anderen Spaß, den man so macht, für eine ganze Weile weg und bin dann für so einen Job, den man ja jetzt braucht, habe ich gehört, als Erwachsene, dann zählt man als Erwachsen, bin ich wieder zurück nach Karlsruhe gekommen. Jetzt sitze ich hier im Podcast. Ich bin gespannt. Erzähl dir du doch mal, wie das zum Podcast überhaupt kam.
Genau. Und vor allem, warum dieser Podcast Achterbahn und Anker heißt. Wie ihr vielleicht schon so ein bisschen vom Pathos und von der Lebendigkeit von Lisa merkt, könnt ihr euch sicher gut vorstellen, dass die Achterbahn ganz gut zur Lisa passt. Die auf jeden Fall sehr gerne Achterbahn fährt.
Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Kompliment ist oder noch nicht. Das werden wir rausfinden.
Naja, das volle Leben halt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du sehr gerne Achterbahn fährst. Ich bin
das
jetzt
stimmt.
Nicht so der
Noch fahre ich gerne Achterbahn. Ich habe gehört, im Alter ändert sich das.
Ja, meine Achterbahn ist so mit Motorrad, Achterkurven fahren.
Ja, siehst du, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ja. Da habe ich die ganze Zeit eher Panik auf dem Motorrad. Denke ich mir die ganze Zeit, oh mein Gott. Abgesehen davon, dass ich halt nicht selber fahre und dann die Kontrolle abgeben muss an jemanden, der fährt und ich tendenziell nicht so gut bin im Kontrolle abgeben. Es ist ein bisschen stressig.
Ja, und die
Kontrolle, und du bist der Anker in der ganzen Geschichte.
Genau, die Kontrolle behalten, das passt gut zum Anker und so ein bisschen Ruhepol. Das ist dann wohl mein Part. Ich bin der Fulo. Die meisten kennen mich als Florian. So, und ich erzähle gleich mal noch, wie es zu diesem Spitznamen kam. Ich bin an sich studierter Theologe und inzwischen Pfarrer in Mannheim mit dem schönen Spezialaufgabenbereich inzwischen für Studierende und junge Erwachsene da zu sein. Und da kommt im Laufe der Episoden noch viel mehr zu dieser Arbeit und einer gewissen Ankerstelle, wo ganz viel passieren wird und soll.
Und ich finde ja irgendwie ganz spannend, sorry, ich unterbreche dich, aber so bin ich, so ist die Achterbahn. Ja. Die hast du dir so eingekauft. Was ist das eigentlich für ein Begriff junge Erwachsene? Das finde ich irgendwie so ein bisschen so ein Oxymoron.
Naja.
So dieses Konzept von, du bist zwar noch jung, aber du bist jetzt schon erwachsen. Viel Spaß damit. Was ist das denn?
Ja, das ist diese Achterbahn dazwischen. Da komme ich raus aus der Nummer. So.
Ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Ich muss mal meine Eltern fragen. Vielleicht findet das bei denen auch immer noch statt. Wann fühlt man sich eigentlich so wirklich erwachsen? Also ich habe schon so, Erwachsenheitsmomente, aber es ist auch ganz oft so, dass ich mir denke, da müsste ich vielleicht nochmal einen Erwachsenen fragen, wie das geht.
Also für mich war
ein... Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Was meinst du?
Also für mich war ein Erwachsenwerden-Moment, das Auto selber anzumelden und nicht mehr auf die Eltern laufen zu lassen.
Aber fühlst du dich wirklich erwachsen? Hast du in diesem Moment das Gefühl, du bist erwachsen?
Ja, das war so ein Moment von, okay, jetzt habe ich so eine Versicherung und laufende Kosten so richtig auf meinen Namen laufen und die muss ich jetzt irgendwie auch so ranbringen. Ne? Das ist nicht so wie, hast du keine Kohle im Studium, lässt dein Fahrrad halt stehen und gehst zu Fuß. Ne? Und das ist so ein bisschen so diese Ebene von, okay, ich schließe Verträge ab und habe Verantwortung und es kommen immer mehr Verträge, so viel hatte ich im Studium noch nicht und ja, so überhaupt Versicherung auch, ne? Neue Versicherung, die man im Studium ist vielleicht noch nicht unbedingt abgeschlossen hat, wie eine private
Haftpflicht. Richtig übel.
Oder die Versicherung, ja. Die dann so losgehen, auf dem Schirm zu haben, wenn du mal anfängst zu arbeiten. Das sind ja schon nochmal so ein paar Sachen. Da kommt das alles so ein bisschen näher, ne? Zu Studienzeiten hat irgendwie Steuererklärung auch noch nicht so viel Sinn gemacht, nicht wirklich gelohnt, bei mir zumindest nicht. Und,
ja, ich habe schon immer, also bei mir hat sich das schon immer gelohnt, ich habe immer relativ viel gearbeitet dem Studium her. Aber ich finde es tatsächlich, also ich habe das immer wieder, ich meine, ja klar, irgendwie so Mietvertrag abschließen und das erste Mal irgendwie alleine unterschreiben, ohne die Bürgschaft von den Eltern und irgendwie Arbeitsverträge unterschreiben. Aber selbst da, also vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach ein verwöhntes kleines Mädchen, aber selbst wenn ich irgendwie einen Arbeitsvertrag unterschreibe, rufe ich vorher meinen Papa an und sag mal so, Papa, kannst du mal kurz drüber gucken, ob das alles so in Ordnung ist? Oder also sowas wie jetzt zum Beispiel eine private Haftpflicht, das ist jetzt nicht so viel Kohle, was man da investiert. Was sind das irgendwie 60 Euro im Jahr? Das ist ja scheißegal, wenn das nicht die geilste ist, dann ist halt nicht die geilste. Das wird dich am Schluss ist es dann egal, das sind so Sachen. Aber so, keine Ahnung, ich musste jetzt Handwerker anrufen, damit Dinge in meiner Wohnung repariert werden. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, oh shit. Jetzt bist du irgendwie erwachsen. Also noch nicht mal, weil ich die dann irgendwie selbst bezahlen muss oder so. Das macht glücklicherweise meine Vermieterin. Aber so da anrufen und zu sagen, hallo, ich bräuchte jemand, der in meiner Küche neu tapeziert. Bin ich denn da richtig beim Maler Zorn? Das ist tatsächlich kein Make-up-Name, sondern der hieß tatsächlich so. Die waren dann alle etwas irritiert davon, dass ich so ohne Plan anrufe. Aber ich meine, was willst du machen? Irgendwie musst du es ja lernen. Hast du schon mal du hast wahrscheinlich gerade sehr viele Handwerker angerufen in letzter Zeit.
Ja, zu meinen Aufgabenbereichen gehört auch eine liebenswürdige WG zu betreuen. Die sogenannte ESG-WG, die Evangelische Studierendengemeinde in Mannheim. Das sind 7 Leute. Und da braucht man schon mal einen Kammerjäger, weil es irgendwie Kakerlaken gibt oder die Fahrradständer im Hof reichen nicht aus. Braucht man irgendwie höhere, damit man die Fahrräder mit dem Rahmen mit anschließen, weil die ständig aus dem Innenhof geklaut werden und lauter so Dinge, wo man schön immer sich mit Handwerkern beschäftigen kann. Und wir haben jetzt gerade noch so einen Moment, so einen Erwachsenen-Moment eingefallen. Da dachte ich so richtig, okay, jetzt bist du erwachsen. Und zwar war das erste Mal, einen juristischen Beistand anzurufen, um einen zu beraten, weil man gerade so nicht mehr weiter weiß und sich mal besser gut absichert. Das ist noch gar nicht so lang her.
Und ja, das stimmt.
Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das hättest du vor ein paar Jahren so noch nicht gemacht. So.
Ja, so ernsthafte Probleme dann, ne? Mhm. Also nicht mehr so Spaßprobleme von ich habe das und das irgendwie verkackt und Papa haut mich raus, sondern so.
Ja, jetzt muss man halt schon auch selber gucken. Ja, ich wollte noch erzählen, wie mein Spitzname zustande kommt. der Fugo.
Ja, erzähl mal.
Genau. Das kam so, ich bin ja nach Istanbul zum Studieren gegangen. Ich war da von Tübingen, habe evangelische Theologie studiert und wollte ins Ausland. Und die Kurzgeschichte ist, ich wollte nach Israel, das war alles ein bisschen kurzfristig und ich war zu schlecht in Neuhebräisch, das in kurzer Zeit zu lernen. Habe mich dann nochmal spontan umgeschaut und gesehen, okay, Istanbul ist noch was frei. Und das ist so ein Erasmus-Programm gewesen, wo ich dann noch schnell reinsneaken konnte. Und schwuppdiwuppdi war ich in Istanbul. Und ich habe mich in Istanbul immer als Flo vorgestellt. Das war so davor so ein Spitzname. Und Türken können irgendwie nicht zwei Konsonanten...
Groundbreaking übrigens. Flo als Florian Flo abzukürzen. Groundbreaking.
Ja, ganz kreativ. Ich weiß. Ja, jedenfalls können Türken irgendwie nicht zwei Konsonanten nacheinander aussprechen, ohne irgendeinen Vokal reinzubauen. Also kam auf Flo immer Fulo zurück. Und irgendwann fand ich das eigentlich ganz witzig und nett, dass ich da einfach mit Spitzname Fulo war. Und da ich ein Jahr in Istanbul war, gewöhnt man sich irgendwie schon daran. Und dann dachte ich, nach Berlin gezogen und komm, ich nehme jetzt diesen Spitznamen mit. Und seitdem begleitet mich dieser Spitzname. Und das sagen aber auch nur die Leute, die mich dann nach Istanbul kennengelernt haben. Alle anderen haben da keinen Bezug zu. Ja, und jetzt so als Pfarrer unterwegs ist das jetzt natürlich nicht so der Einstieg direkt. Wenn es auch eine schöne Geschichte ist zum Einsteigen. Und ja, alle, die ihr das jetzt hört.
Basic Bitch.
Genau. Wisst ihr jetzt, wie ich so.
Zumindest weniger Basic Bitch als Flo.
Ja. Nee, also es gibt dann immer noch so Verhörer wie Fulor, also irgendwie hier mit diesem Fabelwesen da von der unendlichen Geschichte, dieser weiße Riesen.
Stimmt, der Drache.
Flugdrachenhund. Da gibt es dann immer wieder so Verhörer und dann haben die irgendwie so Bilder im Kopf und ich so, nee, nicht so.
Vielleicht übernehme ich das.
Ja, bitteschön.
Wenn Fulo, wenn ich ihn abfacken will, dann nenne ich ihn einfach Fulo. Ich habe tatsächlich nicht so richtig einen. Lisa ist zu kurz dafür. Da sind alle irgendwie dann schon happy mit. Gleichzeitig ist es aber halt auch so der 80er, 90er Basic-Bitch-Name. Deswegen darf ich mich auch über Flo lustig machen. Das gleiche Schicksal. Das ist so, wenn man in so einen Raum reinkommt mit so Millennials und Lisa und Flo ruft, dann drehen sich mindestens 37 Menschen um. ich habe eigentlich keinen offiziellen. Meine Schwestern nennen mich Licky. Noch mit meinem zweiten Namen kombiniert. Also ich habe einen Doppelnamen tatsächlich. Also ganz so Basic Bitch war meine Eltern nicht. Sie haben mich dann tatsächlich Lisa Katrin genannt. Und meine Schwestern haben irgendwann angefangen, mich Licky zu nennen. Ich weiß es tatsächlich nicht wann. Also nicht mehr wann und nicht mehr genau wieso. Ist relativ unspektakulär deswegen. Und meine Großmutter hat mich immer Liska genannt. Das ist polnisch für Fuchs.
Die Füchsin, sehr schön.
Mhm.
Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tut.
Aber so richtig hat sich das nie außerhalb der Familie etabliert.
Ja. Können wir ja ändern.
Also von daher hat sich das nie richtig etabliert. Ja, genau. Tatsächlich sind beide Namen kombiniert auch mein Instagram-Handle. Richtig shameless Plug, falls mir jemand folgen möchte auf Instagram, @liskalicki.
Folgt ihr.
Ja.
Sie hat auf jeden Fall sehr...
Es ist ein super, super Instagram-Account, wenn man süße Katzen mag.
Ja,
die findet nämlich hier statt.
Ja, ich finde ja auch dein catchy Spruch ganz schön, hier von wegen they come for the culture and stay for the cat content.
They come for the culture, they stay for the cat content.
Ja, so ist es doch.
Ja. Story of my fucking life, ey. Ja, Tatsächlich arbeite ich hauptberuflich, wenn ich nicht lustig Podcasts aufnehme oder Fotos von meiner Katze mache, arbeite ich hauptberuflich als Konzepterin, Texterin und freie Journalistin und arbeite für ein Kreativstudio, was sich sehr random anhört und wahrscheinlich niemand so genau weiß, was es ist. Das ist auch ganz gut so, weil es soll ja ein bisschen mysterioser bleiben. Also wir machen ganz viel so Ausstellungskonzepte, Medienkonzepte, so Stuff. Von daher hat sich der Fulo da jemand relativ Kompetentes mit ins Team geholt, auch wenn sie sehr viel spricht.
Das ist gut. Da muss ja schon ich nicht so viel sprechen. Ich höre ganz gern zu.
Ja.
Das kann ich sehr gut.
Ja. Was auch ein bisschen, wo man auch sagen muss, weißt du was, du bist Lügen tust du, weil du bist Pfarrer. Du sprichst quasi als Haupt-USP.
Ja, ich komme auch schon manchmal ins Predigen. Wenn ich das dann so merke im Gespräch, denke ich so, ui, jetzt ist es wieder passiert. Wollte ich ja gar nicht. Und dann bin ich wieder still und höre einfach zu.
Ja, von mir eine Klatsche.
Ja, der wahre Grund, warum Lisa hier mit uns ist sie ist mein persönlicher säkularer Anker. Sie ist der... Der unverbrauchte, untheologische Blick auf die Welt, wo wir irgendwie schon ständig gefangen sind in unseren Worthülsen und nicht rauskommen, uns nicht mehr merken. Und dann kommt Lisa und lichtet den Vorhang und wir sehen wieder klar.
Dann kommt Lisa und sagt, was soll die Scheiße hier eigentlich? Ist das euer fucking Ernst hier? Können wir mal bitte das hier anders machen?
Ja, es gibt immer wieder so ein bisschen... soll ich sagen, peinliche Momente?
Bin ich dein Reality-Check quasi?
Mit so manchem, was so in Kirchen so vorgeht. Da ist auf jeden Fall Lisa.
Unangenehm, also, sag ich dazu.
So ein Reality-Check, nochmal so abzugleichen, okay, wie sehen jetzt eigentlich mal Leute gerade so ein Werbeplakat, was Kirchen sich ausgedacht hat. Und denken sich vielleicht, warum?
Warum eigentlich diese rassistische Kackscheiße? Kann man da nicht was anderes machen?
Ja, aber schönerweise sind wir ja auch lernfähig alle und kritikfähig, dass solche Dinge dann sich auch verändern. Besonders in letzter Zeit.
Ne? Ich meine, das Schöne, besonders in letzter Zeit, und ich finde ja das Schöne auch an diesem Podcast-Format, ist, dass wir beide das machen. Und deswegen auch ich gesagt habe, ich habe eigentlich mega Bock darauf, dass wir eben so zwei unterschiedliche Blickpunkte haben. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Weltfremdheit vorwerfen, überhaupt nicht. Aber es ist schon so, dass du halt eher aus dieser theologisch der theologischen Bubble quasi kommst und ich komme halt eher so aus dieser Kunst-Kreativ-Bubble und die überschneiden sich natürlich auch. Und das ist irgendwie ganz schön, dass wir das durch diesen Podcast so ein bisschen manifestieren können. Und sagen können, so hey, diese Theologenwelt und diese Kunst-Kultur-Welt, die haben auch Überschneidungspunkte und genau da ist eben das, was spannend ist und das, was irgendwie Veränderung und voneinander Lernen bringen kann. Und genau das ist ja gerade wichtig, das mal irgendwie zu manifestieren. Deswegen finde ich schön, dass wir den Podcast jetzt machen. Ich bin schon sehr aufgeregt und auf Feedback gespannt.
Und wir sind natürlich auch offen für Themen und Vorschläge für Gäste, die wir hier mit an Bord holen. Ist ja nicht so, dass wir hier immer nur zu zweit rumquatschen, sondern wir wollen ja auch von Zeit zu Zeit uns interessante Leute mit ins Boot holen und mit denen so ein bisschen überlegen, was ist bei denen eigentlich so gerade los bei ihnen mit Achterbahn und Anker in ihrem Leben.
Genau. von daher gerne Rückmeldung geben, entweder auf Instagram, der Fulo ist da die @Ankerstelle, richtig?
Richtig.
Und dann haben wir, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse. Haben wir schon eine E-Mail-Adresse?
Also es gibt auf jeden Fall die Ankerstellen.
Da kriegen wir auf jeden Fall auch, die E-Mails kommen auf jeden Fall auch an.
Ja, das ist die Ankerstelle @ekma.de. Da kommt das auf jeden Fall an, was ihr uns schreiben wollt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und eure Freunde dazu einladet. Und vielleicht wollt ihr selber ja sogar mal vorbeikommen oder euch einklinken in unseren Zoom-Chat hier.
Ja, erzähl mal. Du hattest relativ viel Programm jetzt trotz Corona im Sommer, ne? Also ihr hattet ja auch irgendwie so ein Kulturfestival dann organisiert. Ich habe es selbst gar nicht geschafft nach Mannheim, weil irgendwie dann doch so viel anderes stattgefunden hat, auch in Karlsruhe. Aber erzähl mal, wie wurde es angenommen? Wie ist es so gelaufen? Das war ja draußen, da war das ja mit Corona nicht ganz so ätzend, ne?
Ja, Corona. Haben wir ganz gut gehandelt. Also Ausgangspunkt war, dass meine Kolleginnen in der Citygemeinde Hafen-Konkordien dachten, okay, wir wollen auf jeden Fall auch hier Künstler unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Und ich weiß, das ist ein Trigger für dich. Diese schwierige Zeit.
Richtig harter Trigger für mich. Diese besonderen Zeiten. Diese außergewöhnliche Situation.
Ja, gerade jetzt. Jedenfalls haben in einer Kooperation mit Livekultur Mannheim e.V. geschafft, einen Förderantrag bewilligt zu bekommen, wo 40.000 Euro locker gemacht wurden vom Land Baden-Württemberg. Und mit diesem Geld konnten quasi
der Polo in Urlaub.
Die Gagen für die Künstler bezahlt werden. Ja, und dann wurde kurzerhand innerhalb von 2-3 Wochen ein Festival aus dem Boden gestampft, wo sonst vielleicht Teams mit deutlich mehr Beteiligten und viel mehr Budget und Erfahrung das tun. Und wir haben das trotzdem in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Und dann ist das jetzt so ein Festival über 2 Monate geworden. Kultur in der City hieß das. Den kompletten August und September. Jede Woche 2 Konzerte, Mittwoch und Freitags. Und vielen Abenden ein Konzert, an manchen sogar 2. Und das war schon jazzlastig, aber eigentlich auch so eine schöne Bandbreite von auch mal Klassik bis hin zu Rock und Funk und
auch mal Theater. Ihr hattet auch ein bisschen so Spoken-Word-Sachen dabei, oder?
Ja, genau. Also es gab einmal von der OM, die Orientalische Musikakademie, die in der Pop-Akademie hier angesiedelt ist. Da wurden dann auch Gedichte von Rumi dazu rezitiert.
Nice.
Ja, und es gab einmal so Improvisationstheater, das war sehr lustig und anregend. Vom Sicherheitsschutzkonzept konnten quasi 100 Leute in den Garten von der Konkordienkirche, und bei schlechtem Wetter konnten immer noch 70 Leute in die Kirche. Und ja, so konnten wir mit Abstand trotzdem einen Kultursommer mit Begegnungen und Musik und aufheiternden Momenten erleben.
Nice.
Und du hast es nicht einmal hergeschafft, will ich jetzt mal anmerken.
Ja, ich habe es nicht einmal hergeschafft. Es war tatsächlich, I was pretty busy. Es waren irgendwie dann doch so 25.000 Dinge, die dann immer dazwischen kommen. Und Karlsruhe-Mannheim ist ja eigentlich nur, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Zug. Und tendenziell sehr machbar. Aber ich bin dann doch immer irgendwie, kam immer irgendwas dazwischen. So ein bisschen uncool, ich weiß. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht.
Ja, was war denn da alles, was dich davon abgehalten hat?
Ach, gefühlt alles und nichts. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie super viel Zeug auf dem Zettel auf der Arbeit. Dann waren ständig Leute zu Besuch, gefühlt. Also was hier schön ist, was ich überhaupt gar nicht irgendwie abwerten möchte. Ich freue mich immer über Besuch. Aber gerade alle irgendwie nicht in Urlaub gefahren sind dieses Jahr. Außer der Fulo, der im Urlaub war, vorbildlicherweise einem Nicht-Risikogebiet. Haben alle beschlossen, oh, weißt du, was richtig cool ist? Wir besuchen uns einfach gegenseitig und dann ständig irgendwie Leute da. Das war so ein bisschen tricky, dann das immer am Wochenende zu koordinieren, weil auch das ein Erwachsenenmoment, wenn man feststellt, dass man nur noch am Wochenende Zeit für Freizeit hat oder zumindest für so elaborate Freizeit, wo man so Pläne machen muss und irgendwie Sachen organisieren. Und tatsächlich war auch echt viel auf der Arbeit. Wir haben irgendwie auch ein paar Förderanträge gestellt. Es ist halt immer so dieses, muss halt Kohle rankommen. Und da wir ein relativ kleines Team sind, sind natürlich alle irgendwie auch mit beteiligt am Akquise machen und am Förderanträge stellen und Ausschreibungen bearbeiten und so. Und das ist dann immer relativ stressig, vor allem im Sommer, weil dann halt so ein bisschen das Sommerloch ausgeglichen werden muss. Aber bisher sieht alles ganz gut aus. Bin eigentlich ganz happy. Das wird jetzt, glaube ich, die nächsten 2 Wochen jetzt ein bisschen entspannter, aber da habe ich jetzt sehr viel so Home Improvement vor. Also die Küche wird neu gemacht. Ich muss mich um so ein paar Sachen in meiner Abstellkammer, die außerhalb von meiner Wohnung liegt, kümmern. Da müssen so Anschlüsse neu gemacht werden. Das sind alles so boring Grown-Up-Things, aber die müssen jetzt dann auch irgendwie stattfinden. Und ja, das ist so, was so stattgefunden hat bei mir. Also relativ boring. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein riesen Festival organisiert. Aber ich war trotzdem ziemlich beschäftigt. Ja, und ich war dann auch noch so für ein paar Tage weg und war für eine Woche in Berlin. Das war sehr schön, mal wieder länger in Berlin zu sein. Und hatte dann auch glücklicherweise die Wohnung von einem Bekannten, der selber weg war. Und der dann meinte, hey, du kannst meine Wohnung haben für ein paar Tage. Was auch ziemlich nice war. Und ich bin auch ganz schön happy, dass ich das noch Ende September gemacht habe und nicht jetzt, wo Berlin Risikogebiet ist. Ja.
Und was waren dann so Ankermomente für dich in der Zeit, wenn es so trubelig war und viel los?
Also Ankermomente tatsächlich ganz oft, ich hatte so ganz basic bitch Sachen, das wird unangenehm für alle, ist für mich ganz oft auch Sport machen. Also irgendwie Yoga oder Pilates. Ich war relativ viel laufen oder Fahrradfahren in der Zeit, einfach um so ein bisschen rauszukommen. Oder sich dann doch irgendwie abends auch mal mit Freunden treffen und irgendwie sich ein Bier holen und in den Park gehen. Ich meine, das Wetter war halt Knaller, ne? Das ist ja das Schöne an Global Warming, dass wir alle besseres Wetter bekommen im Sommer. Auch wenn es sehr anstrengend heiß wird für ein paar Tage, aber so generell ist Karlsruhe auch eine der wärmsten Städte Deutschlands und eine der sonnenreichsten. Das bedeutet, es findet hier sehr viel gutes Wetter und Sonne statt. Schönes. Das war schon immer ganz nett. Und dann natürlich auch, also ich habe festgestellt, vor allem während jetzt der Corona-Zeit, dass ich nicht mehr so gut Fiction lesen kann. Also so Romane und so gehen irgendwie gerade nicht so gut. Aber ich habe relativ viel Sachbücher gelesen und Essays. Ich habe das erste Buch von Max, oh Gott, jetzt darf ich den Namen nicht falsch sagen. Czolek heißt er. Das erste Buch heißt Desintegriert euch. Das ist ein jüdischer Autor, der auch in Berlin lebt und der eben auch ganz viel darüber spricht, wie man sich als jüdischer Deutscher verhält, beziehungsweise welche verschiedenen Muster man antrainiert bekommt, gleichzeitig aber auch, welche Muster sich quasi Deutsche antrainieren lassen oder quasi auch in welchen Strukturen man einfach steckt und regt es an zu reflektieren. Ich fand, das erste Buch war noch so ein bisschen zerfleddert, also man hat so gemerkt, er hat noch nicht so seine Stimme gefunden, er hat jetzt gerade vor, ich glaube, 5 oder 6 Wochen oder vielleicht ist es auch schon länger, ja, gefühlt, es ist Oktober, es ist fast schon wieder November in meinem Kopf und gleichzeitig stecke ich emotional noch im Juni. Also unter Zeitangaben würde ich im Moment auf mich nicht vertrauen. Aber er hat im Sommer eben sein zweites Buch rausgebracht. Moment, wie heißt das dann? Heißt das Bewältigungskultur? Oh Gott. Ich werde nochmal genau nachgucken und eventuell kommt das dann in die Beschreibung des Podcasts. Aber da geht es eben auch darum, wie quasi die Kultur und eben auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nicht nur auf die Corona-Krise, sondern eben auch auf die immer wiederkehrenden rechtsextremen Anschläge auf jüdische Deutsche reagiert und wie man quasi sich auch selbst verhalten kann, um sich damit darin zu positionieren. Und das fand ich ganz spannend. Und das waren tatsächlich so 2 Bücher, die mich doch jetzt in letzter Zeit sehr geprägt haben und auch sehr beschäftigt haben. Mhm. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das erste ist noch so ein bisschen, da muss man manchmal ein bisschen kämpfen, um durchzukommen. Es ist auch sehr ranty, also er beschwert sich sehr viel. Als jüdischer Deutscher gibt es, glaube ich, auch viele, über das man sich beschweren kann, zu Recht. Das zweite Buch, Gegenwartsbewältigung heißt so.
Jetzt.
das zweite Buch hat so ein bisschen einen besseren roten Faden und man kann das tatsächlich in so 2-3 Tagen ganz gut runterlesen. Genau.
Und was hast du davon mitgenommen, wo du jetzt sagst, okay, da hat sich vielleicht sogar was so im Alltag verändert?
Also tatsächlich ist mir aufgefallen, wie ich quasi Kultur konsumiere und wie wichtig Kultur für mich auch ist. Also es ist mir sehr deutlich geworden, also nicht nur konkret durch die Bücher, sondern auch das hat das Ganze nur eher nochmal bestätigt, dass tatsächlich als jemand, der kreativ arbeitet und der sehr viel Kreativität und Zeit in seine Arbeit steckt, man durchaus durch sowas wie einen Corona-Lockdown, der ja in Deutschland noch sehr, sehr moderat war, aber trotzdem waren natürlich Kulturstätten und Veranstaltungen, Konzerte, das finden alle nicht statt. Wie sehr mir das gefehlt hat, auch als Inspirationsquelle und als Momente, in denen man sich quasi wieder was zurückholen kann. Und von dem ganzen Output, den man generiert über den ganzen Tag, indem man Konzepte schreibt und Texte schreibt. Und ich auch ganz viel eben Social-Media-Content generiere und so Sachen mache, da gibt man ganz viel raus. Und wenn man durch den Konsum quasi von Kultur, nimmt man wieder ganz viel auf. Und wenn plötzlich eine dieser Quellen versiegt, weil man nicht mehr auf Konzerte gehen kann, weil man nicht mehr in Ausstellungen gehen kann, ich richtig die Qualität meiner Arbeit einfach schlechter wurde, weil ich einfach halt keine Möglichkeit mehr hatte, das wieder, meine Ressourcen wieder aufzuladen und oder neue Inspiration zu bekommen. Und das hat mir auch nochmal in den Büchern, hat mir das auch nochmal gezeigt, wie wichtig Kultur ist, nicht nur für die Gesellschaft, sondern eben auch für das Wachsen einer Gesellschaft, dass man eben durch Kunst und durch kulturelle Veranstaltungen und durch kulturelle Institutionen und auch durch Institutionen theologischer und religiöser Art eine ganz große Plattform schafft für einen Dialog und der eben beidseitig ist und für einen Austausch, der generiert wird. Und wenn da eine Seite wegfällt, schickt man eben die ganze Zeit Energie in den Äther hinaus und bekommt nichts mehr zurück. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, das so zu reflektieren. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange monologisiert. Darfst du auch genau sagen?
Ja, also es ist ganz interessant, wie du das beschreibst. Also dieses, was zurückbekommen, sich zurückbinden an Input, an was einen inspiriert, was einen Kraft gibt, das ist eigentlich eine ureigene Sache von Religion. Also ich sag mal, der Religionsbegriff ist ja sehr relativ jung und schillernd, also den kann man auch verschieden ausdeuten, aber so eine Standardbedeutung von Religion, abgeleitet von religere im Lateinischen. Okay, jetzt haben wir den Part auch abgehakt.
Ja. Du kannst ruhig weitermachen, ich hab auch ein Latinum. Du kannst ruhig weitermachen.
Ja, es heißt halt rückbinden, ne? Also woran du dich zurückbindest, wo du deine Akku auffüllst. Und da sehe ich auch die Schnittmenge von Kultur und Religion. Also es gibt ja immer so Ansätze zu sagen, Religion ist im Endeffekt eine Tiefendimension von Kultur. Also Kultur als eine Technik, eine Kulturtechnik, die auf der ganzen Welt in verschiedenen Ausprägungen angewandt wird und die als Technik dazu führt, dass man sich ausdrücken kann und verständigen kann, dass es verschiedene Kulturen gibt, wie man miteinander umgeht, was da Standard ist, was Regeln sind, auf die man sich mit der Zeit geeinigt hat, auf die sich eingeschliffen haben. Und dann aber auch immer diese Momente, wo das so ein bisschen schillernd das aufbricht und es nicht mehr nur Kultur ist, sondern du merkst, okay, da passiert nochmal mehr, da berührt mich was und da gibt mir das Kraft oder ich fühle mich gerade in dem Moment irgendwie geborgen. oder ich fühle mich als Teil von einer Gesellschaft oder einer Gruppe, in der ich gerade bin, oder als Teil von dieser Welt. Mhm. Und ich habe nicht so dieses Gefühl, ich gebe immer nur und leiste und mache und tue und paume mich völlig aus und bin irgendwie so immer am Rand, eigentlich rauszufallen aus meinen Beziehungen, aus dem, was mich so im Leben hält. Und ich glaube, das ist ein super fruchtbares, spannendes Spannungsfeld, was Kultur und Religion so quasi aufspannt. Auch wenn manche meinen, dass das vielleicht man auch das nur mit Kultur haben kann und Religion ja gar nicht braucht, weil Religion ist ja nur in die Kirche gehen und beten und in einer sehr eindeutigen Form davon sprechen, mit geprägten Worten. Aber ich glaube, da fängt Religion oft schon viel früher an, als uns das vielleicht so bewusst ist.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Da bin ich auch bei dir ganz 100%, 110% du.
Selten sind wir uns so einig.
Selten sind wir uns so einig, das stimmt. Es erwartet man mehr Kontroverse. Nein, ich möchte sowas gar nicht ankündigen. Aber das stimmt schon. Also gerade auch dieses Gemeinschaft haben mit Menschen, die vom Gleichen begeistert sind, ist was einem ganz viel gibt. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir durch diese Pandemie das nicht verlieren oder das nicht ins Hintertreffen gerät. Wenn man nämlich, glaube ich, ganz schnell in so eine nicht nur eine soziale, sondern eben auch eine seelische Vereinsamung rutschen kann dadurch. Also klar, man hat irgendwie, jetzt mittlerweile ist ja auch alles gar nicht mehr so, also gar nicht mehr so schlimm, sage ich, und die Zahlen steigen weiterhin. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch über den Sommer gewesen, dass man sich mit niemandem hätte treffen können, so wie das im März oder im April noch war. Müssen wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber so tendenziell ist es natürlich schon so, dass man gerade, wenn man gemeinsame Erlebnisse hat, wie eine religiöse Situation oder eine kulturelle Veranstaltung, dass das einen nochmal ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene zusammenführt. Und das finde ich auch spannend und das finde ich auch gerade spannend zu beobachten, wie das doch dann anderen Menschen auch fehlt. Und wenn man die dann mal mitnimmt, die dann total geflasht sind, wie das irgendwie funktionieren kann.
Ja, und ich glaube, es hält uns auch wieder neu vor Augen, dass wir einfach körperliche Wesen sind und diese ganz, ganz körperliche Dimension an einem konkreten Ort zu sein und eben in diesem Moment nur das wahrzunehmen, was an diesem Ort passiert und nicht digital vermittelt x verschiedene Einflüsse verschiedener Orte, an denen ich selber gerade gar nicht körperlich bin. Ich glaube, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auch auf unser Selbstverständnis und wie wir uns gerade fühlen. Ob wir uns quasi distanziert zu unserer Umwelt empfinden oder in dem Moment voll da und so das Gefühl, hey, ich war da mit anderen, habe dasselbe erlebt und das war ein besonderer Moment, den kann ich jetzt gar nicht wiederholen, indem ich ein Video mir 2-3 Mal angucke von so einem Moment. Ja. Mir ist noch eine Sache gerade eingefallen, die wir noch, glaube ich, erzählen wollten, die jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Und zwar, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
Ja, willst du erzählen oder soll ich erzählen?
Ich kann mal den Rahmen erzählen.
Ja, erzähl mal den Rahmen.
Und zwar war ich vor inzwischen, wie lange ist das schon her? Vor 4,5 Jahren bin ich nach Freiburg fürs Vikariat. Das ist quasi wie das Referendariat bei Lehrern oder Juristen. Und ist ja so ein praktischer Ausbildungsteil auf dem Weg zum Pfarrer. Und da gehört dazu, dass man in so ein sogenanntes Predigerseminar, wo dann so ganz praktische und theoretische Dinge verwoben werden mit Professoren von der Uni und anderen erfahrenen Leuten. Und dieses Predigerseminar war das sogenannte Theologische Studienhaus in Heidelberg. Das heißt, ich war von Zeit zu Zeit mal eine Woche, mal einen Monat, kaserniert. Aber es war eine der schönsten Kasernen Heidelbergs, weil man einfach den wunderbaren Blick zur alten Brücke rüber auf, mit Sicht auf das Schloss hat und die Altstadt. Und es gab selten einen schöneren Ort zu übernachten und zu verweilen als dort. Ja, und wie das so ist, sind so manche in meinem Alter einfach schon mit der Familienplanung ein bisschen weiter und die hatten dann einfach schon so Family oder Family unterwegs und ihre festen Partner. Und ich war damals Single und hatte viel Zeit abends und hing dann in der Bar ab. Die meisten, die mussten einfach zu ihren Kids oder zu ihrem Partner nach Hause. Und ja, wir waren ein kleiner Kurs. Und dann kannst du, glaube ich, weitererzählen.
Und dann hing der Folo ganz oft sehr unangenehm in unserer Bar ab. Nein. Und wir dachten uns, was will der hier? Nein, wir hatten tatsächlich, es ist ein ziemlich cooles Wohnheim, in dem ich gewohnt habe, privilegierterweise direkt in der alten Brücke in Heidelberg. Das heißt zwar theologisches Studienhaus, aber es wohnen da nicht nur Theologen, weswegen ich da auch wohnen durfte für 5 Semester. Und tatsächlich ist es wunderschön. Und wir haben eine Bar im Keller, wie sich das gehört, für ein richtiges Studierendenwohnheim. Und da hing der Folo immer ab. Und tatsächlich haben wir uns da immer ganz nett unterhalten. Und dann dachten wir so, hey, wie das so ist, wenn man erwachsen ist oder zumindest auf dem Weg dahin, sind neue Freunde finden gar nicht so einfach. Sondern es ist eher so ein, so okay, den finde ich okay, den mag ich. Den nehme ich mal mit in mein Leben. Und so ist da irgendwie eine ganz schöne Freundschaft draus gewachsen. Das freut mich immer noch sehr. Dass dein Predigerseminar so langweilig war. Also die Teilnehmenden. Nicht die Inhalte, die war natürlich erschreckend spannend.
Erschreckend spannend, okay. Lass uns mal so stehen, ja. Ja, und da wurde ich einfach ganz, ganz nett von euch aufgenommen, von euch Studis. Und klar, gab dann natürlich auch den Aldoner Abend, wo wir einfach auch mal Schnaps getrunken haben. Und
ja. Hammer.
Über Gott und die Welt
diskutiert. Das war jetzt ein Schnaps. Ja, das war tatsächlich, ja, feuchtfröhliche Abende in Heidelberg. Wie man das halt so macht als deutsche Studentin und deutscher Student. Weil Student warst du nicht mehr und ich war irgendwie auch schon nicht mehr so richtig am Studieren. Aber ja, genau. Und dann hat sich das irgendwie dann doch auch länger gezogen, quasi. Also wir haben uns dann auch Post-Heidelberg noch ganz gut verstanden und immer mal wieder gequatscht und uns gesehen und getroffen. Und dann kam irgendwann die Idee so, hey, wir finden unsere Unterhaltung immer mega gut. Lass die doch mal ins Internet stellen. Da haben bestimmt auch andere Leute Spaß dran. Und das machen wir jetzt demnach.
So ist es. Ich glaube, das, also ein besseres Schlusswort kriege ich jetzt auch nicht hin.
Auf keinen Fall.
Die Dame hat das letzte Wort.
Zu viel Pressure.
Dass ich dich mal verlegen mache, ja, das kommt auch nicht so oft vor.
Das kommt tatsächlich nicht so oft vor. Aber wir haben es ziemlich genau geschafft. Wir haben gesagt, okay, erste Folge, wir fangen jetzt mal easy an. Und wir dachten eher so, naja, 25 Minuten, maximal 30 ist es jetzt fast 50 Minuten. Wir müssen jetzt tatsächlich mal so ein bisschen das Ganze abwrappen. Deswegen würde ich mal sagen, es war mir eine Ehre. Ein inneres Blumenpflücken war mir das.
Das erinnert mich an eine letzte Anekdote. Der Fahrschullehrer, mein Fahrschullehrer fürs Auto, meinte, weil ich immer so nah am äußeren weißen Streifen der Fahrbahn gefahren bin, dass ob er jetzt gleich hier die Blumen vom Straßenrand pflücken soll oder ob ich vielleicht doch ein bisschen mehr mittig auf der Straße fahren will. Und in diesem Sinne war auch mir das ein Blumenpflücken.
Und wir freuen uns über Feedback auf jeden Fall. Also haut uns an über diverse Kanäle. Checkt den Folo aus auf Instagram. @Ankerstelle und checkt mich aus, wenn ihr Bock habt, aber es wird nicht viel philosophisch-theologisches in meinem Instagram-Account rumkommen. Dafür eine sehr süße Katze @Liz Kalicki.
Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.